Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Mein Name ist Sarah Umler und mit mir im Studio sitzt heute mein Kollege Michael Kipp. Hallo Michael.
Hallo Sarah.
Ich freue mich, dass du da bist. Was für einen Fall hast du denn mitgebracht? Über was sprechen wir denn heute?
Wir sprechen eigentlich über 4 Fälle. Insgesamt waren das allerdings 3 Prozesse. Und in den Prozessen ist immer ein sogenannter Pathologe aus St. Ingbert, der Angeklagte. Vielleicht kurz so, was ein Pathologe.
Ja, ne? Erklär mal, was ist denn überhaupt ein Pathologe? Ja,
ein Pathologe, der untersucht Gewebe, das ihm halt Fachärzte zuschicken. Und er ist quasi dafür zuständig, festzustellen, ob in diesem Gewebe Krebs drin ist oder nicht. Also diagnostiziert so ein Pathologe in dem Gewebe Krebs, gibt er eine Nachricht an den Facharzt und der behandelt den Patienten dann entsprechend. Findet er keinen, wird nicht behandelt.
Okay.
Also im Umkehrschluss macht der Pathologe einen Fehler, kann der tödliche Folgen haben und genau darum geht es in 2 der 3 Prozesse gegen diesen Pathologen aus St. Ingbert, denn der hat Fehler gemacht.
In 2 von 3 Prozessen hast du gesagt?
Ja.
Ja, schilder mal, worum ging es denn im ersten Prozess? Also, ja,
also im ersten Prozess ging es jetzt nicht um falsche Diagnosen, sondern da stand der Pathologe schon mal vor Gericht, übersetzt gesagt wegen Kundenakquise. Also er hat Fachärzten, die ihm die Proben schicken, laut Gericht Geld gezahlt, damit sie ihm diese Proben schicken und in seinem Institut untersuchen lassen und es nicht in ein anderes Institut schicken. Sowas nennt sich dann vor Gericht Bestechung.
Und aber im Grunde jetzt erstmal nichts, was lebensbedrohlich für andere
Leute.
Nee, gar
nichts. Das war einfach nur so, das war so der erste Prozess gegen ihn. Da war, ist er das erste Mal aufgefallen. Den Prozess habe ich auch nicht beschrieben. Das war ein Kollege von mir. Der hat das damals verfolgt und das Gericht hat ihn dann auch im Juni 2020 war das gewesen, wegen Betrugs in 17 Fällen, sowie also wegen Bestechung im Gesundheitswesen, wie sie das dann nennen, in 97 Fällen.
Wow.
Ja, zu 2 Jahren und 9 Monate Haft verurteilt.
Okay, 97 Fälle klingt ziemlich viel. Wie viele Proben hat er denn in seiner Praxis jährlich untersucht?
Ja, so viel sind das eigentlich.
Echt? Nicht. 97?
Insgesamt? Ja, weil insgesamt hat er doch schon bis zu 50.000 Proben im Jahr durch sein Institut geschleust. Hat einen Partner gehabt, also einen weiteren Pathologen, der mit ihm das zusammen gemacht. Allerdings hat er auch während des Prozesses angegeben, dass er schon bis zu 60 Stunden die Woche selbst gearbeitet hat. Also offenbar auch ein Workaholic, der seinen Beruf auch geliebt hat. Das hat man schon so gemerkt, also später, bei den späteren Aussagen im Prozess, als er darüber schilderte, wie er Pathologe wurde und so, hat man schon eine gewisse Leidenschaft für den Beruf erkennen können oder dazu vielleicht ein bisschen später mehr.
Mhm.
Der Pathologe hat also nahezu im Akkord dort gearbeitet und ja, zum Schluss sind dann halt auch schwere Fehler passiert. Das haben dann die Prozesse 2 und 3 gegen den Mann aus St. Ingbert gezeigt.
Kann das auch daran liegen, dass er einfach zu viel gearbeitet hat?
Hm.
Diese Fehler? Also wir reden jetzt gleich über die Fehler, aber kann
ja, die Fehler, die er gemacht hat, ich glaube, die hatten andere, war vielleicht auch ein Grund, dass er so viel gearbeitet hat. Das führt ja dann auch zu psychischen Belastungen, wenn man viel arbeitet und im Burnout-Syndrom enden, dass man da Fehler macht. Aber er hat noch andere Probleme draufgepackt. Da kommen wir vielleicht ein bisschen später drauf zu sprechen. Vielleicht zunächst mal, wann die Prozesse waren. Also wir hatten den ersten 2020 wegen Betrug und der erste Prozess wegen seiner falschen Diagnose kam dann Ende Juli 2022 vor das Saarbrücker Landgericht.
Mhm.
Und da hat die Staatsanwaltschaft ihm halt vorgeworfen, dass er zwischen 2016 und 2019 in seinem Institut wirklich gravierende Fehldiagnosen gestellt hatte.
Was sind das denn für gravierende Fehldiagnosen gewesen?
Also es kam durch seine Fehldiagnosen zu nicht notwendigen Behandlungen. Also er hat quasi gesagt, da ist Krebs im Gewebe, die müssen wir behandeln. Und dann kam es dann halt zu unnötigen Eingriffen, wie Chemotherapien, Brust-, Darm- und Gesichtsoperationen sind da gemacht worden in der Annahme, da ist Krebs. Da war keiner. Zum Beispiel, ich habe mit einer Nebenklägerin mich ausgetauscht, deren Bruder hatte eine Diagnose aus diesem pathologischen Institut, die gesagt hat, er hat Darmkrebs und er wurde dann in einem Krankenhaus am Darm operiert, bekam danach eine Sepsis und verstarb.
Okay, und eigentlich hatte er
nichts.
Gar keinen Krebs?
Nein, nichts. Also die OP war im Nachhinein unnötig,
Und eben auch riskant, ja.
Riskant, und bei einer OP kann immer wieder mal eine Sepsis vorkommen. Sollte natürlich nicht, darf nicht.
Mhm.
Aber passiert.
Und das ist aber nicht nur der einzige Fall, sondern
nein,
es gab mehrere.
Es gab noch, dann habe ich auf ihn gesagt, auch Gesichts-OP, da war bei einer Zeugin, wo dieser H-Punkt, wie wir ihn genannt haben, einen aggressiven Tumor in der Mundhöhle diagnostiziert hatte. Die Frau trat auch als Zeugin auf vor Gericht, bei der hat er einen aggressiven Tumor in der Mundhöhle diagnostiziert. Der war halt nicht da. Die 58-Jährige hat man trotzdem operiert, hat ihr aufgrund dieses falschen Befundes den Gaumen und den Oberkiefer entfernt. Umsonst. Ne?
Gaumen und Oberkiefer entfernt und das ohne, dass es gesundheitlich nötig gewesen wäre. Das klingt ja richtig, richtig krass. Ja, wie geht es der Frau denn damit? Du hast ja auch ein Zitat von ihr und von ihrer Prozessaussage dabei.
Ich habe eine Prothese im Mund, die überhaupt nicht hält. Und ich habe, wenn ich meine Prothese ausziehe, fällt mein ganzes Gesicht zusammen, dass es alles scheint. Also es war eine sehr beklemmende Aussage von einem Menschen, der halt weiß, dass er völlig umsonst operiert worden ist.
Ja,
das waren so die Folgen. Ne?
Das waren also wirklich Menschen, die eigentlich nichts hatten und denen hat er einfach gesagt, die haben Krebs und...
Ja, kann man sich ja jeder selbst vorstellen, wenn man zum Arzt geht und der sagt zu einem, du hast Krebs, was geht da im Kopf? Ne? Das sind teilweise noch schwere Krebsdiagnosen gewesen, also wo absehbar war, das überlebe ich vielleicht auch nicht und... Das sind ja auch massive psychische Belastungen. Also so ein Pathologe hat schon eine gewisse Verantwortung.
Ja.
Natürlich. Und die ist doch halt, eine Zeugin hat vor Gericht auch den Satz gesagt, ich habe gedacht, ich sterbe. Das meint die ernst. Ne?
Ja.
Also das ist dann schon schwerwiegende Probleme.
Okay, also er hat dann wirklich diese falschen Krebsdiagnosen gemacht, aber weiß man, hat er denn da irgendwas falsch interpretiert oder wieso hat er das getan? Können wir darauf schon eingehen oder kommst du da später zu sprechen drauf?
Warum hat er das getan? Also das macht man ja, glaube ich, nicht mit Absicht. Ich glaube, das hat ihm auch keiner unterstellt. Er war halt krank auch, tablettenabhängig, drogenabhängig, je nachdem, wie man es definiert. War lange Jahre Alkoholiker. Da kommen wir vielleicht später noch bei seiner Biografie dazu. Kommen wir vielleicht noch zu dem nächsten Prozess, der dann halt auch noch anlief, weil es kamen immer wieder neue Fälle hoch. Im ersten Prozess wurden 2-3 Fälle bearbeitet und dann haben die Akten gesichtet und immer wieder, der Prozess war in den Medien, dann wurden in Familien Rückschlüsse gezogen. Die haben ja nicht alle 50.000 Proben, die der pro Jahr gemacht hat, gegengecheckt, ob die in Ordnung waren. Das ist vielleicht auch gar nicht möglich.
Ja, okay. Ich meine, die Frau, die eben Oberkiefer wegoperiert bekommen hat, wenn man danach eben keinen Krebs mehr gefunden hat, hat man erst mal gedacht, oh, ich bin geheilt, wahrscheinlich, oder?
Nee, haben, glaube ich, schon von den Ärzten gesagt, wir haben das aufgemacht und haben nichts gefunden. Also da hat irgendwas nicht gestimmt.
Oh, okay.
Und zum guter Schluss kam das Ganze in Rollen, weil er eine Anzeige bekommen hat. Aber da kommen wir auch zum Schluss dazu. Vielleicht noch zum dritten Prozess, der dann lief.
Ja.
Bei dem war ich dann live dabei. Die ersten 2 Prozesse habe ich nicht live mitgeschrieben sozusagen. Da war vorher der Kollege Jungmann und der Kollege Fuchs dort. Aber auch im dritten Prozess ging es dann halt um falsche Diagnosen, auch hier eine mit Todesfolge nochmal. Die kamen dann erst so mit dem ersten Prozess, wo die dann so aufpoppten, die Fälle. Man weiß nicht, vielleicht gibt es noch mehr Fälle, die überhaupt nicht, ne? Also es ist,
die nicht bekannt sind,
ja,
einfach, ne?
Weil es einfach...
Man weiß es nicht. Also die Person, vielleicht hat die ja überhaupt nicht erfahren, dass der überhaupt sowas getan hat.
Ja auch,
ne?
Es ging ja auch umgekehrt, das war in dem zweiten Prozess, jetzt haben wir bisher nur über Fälle gesprochen, wo Krebs diagnostiziert war, wo keiner war, aber es gibt halt auch den umgekehrten Fall, wo Krebs da war und ja keiner diagnostiziert hatte.
Oh, ja.
Also,
kannst du den Fall schildern?
Ja, da kommen wir jetzt hin. Auch hier war einer mit Todesfolge, der wurde dann wegen Totschlag angeklagt. Und zwar einmal wegen einem versuchten und wegen einem vollendeten. Die tödliche Diagnose hat er angeblich am 8. Juli 2019 gestellt, da hat er den Hautkrebs einer Patientin nicht erkannt.
Mhm.
Und ein Jahr später wird der falsch diagnostizierten Patientin unwohl und lässt sich in der Klinik einliefern. Eine Woche später ist er tot. Und bei der Obduktion der Leiche finden die Gerichtsmediziner, Zitat, in allen Nischen des Körpers Krebs. Das hat er vor Gericht gesagt, der Gerichtsmediziner. Es liege auf der Hand, hat er gesagt, dass die Metastasen wohl ihren Ursprung in der Hautkrebszelle des Patienten haben, die der Pathologe nicht als Krebs erkannt hatte. Und mit hundertprozentiger Gewissheit lässt sich das natürlich nie sagen, aber ja, es hat sich alles in dem Prozess darauf dann halt so zugespitzt. Also alle Indizien haben darauf hingedeutet, dass das so gelaufen ist. Und auch im zweiten angeklagten Fall hat er im Januar 2019 die falsche auch Hautkrebsdiagnose geschlossen, hat auch da einen bösartigen Verlauf ausgeschlossen und der Patient hat keine Behandlung mehr in Anspruch genommen, hat die Behandlung abgebrochen und im Sommer 2020, also gut anderthalb Jahre später, haben erneut Hauchprobleme aufgetaucht, lässt sich wieder untersuchen, muss operiert werden und die Prognosen des Patienten haben sich laut medizinischem Gutachter durch die verspätete Diagnose extrem verschlechtert. Das Gericht hat ihn dann halt mit den ersten zwei Prozessen gemeinsam eine Strafe ermittelt, also wirft man alle drei Prozesse zusammen und macht den Strich drunter und kommt dann halt zur Strafe 7 Jahre und 6 Monate. Das Gericht hatte damals keine Zweifel, dass der Vorwurf des Totschlags und der fahrlässigen Körperverletzung erwiesen waren. Die Sachverhalte sind unstrittig, hat damals Richter Andreas Lauer gesagt. Die Diagnosen waren falsch. Dem Angeklagten zugute gehalten hat er, dass er die objektiven Sachverhalte eingeräumt hat. Also der hat da vor Gericht gesessen und hat gesagt, dass er Fehler gemacht hat. Ich glaube, er konnte sich nicht im Detail daran erinnern, was er wann wie falsch gemacht hatte, weil da können wir jetzt drüber sprechen, was ist das eigentlich für ein Mann, wie kommt man, ja, dass ja eigentlich top ausgebildete Ärzte sind, an so einen Punkt, wo man nur noch Fehler macht. Also jahrzehntelang funktioniert er und macht jetzt in einem Jahr halt so viele Fehler, die tödlich enden.
Die tödlich enden. Wie viele Menschen sind denn aufgrund seiner Fehldiagnosen gestorben? Weiß man das?
Zwei, also wir wissen von
zwei. Von diesen zwei Fällen, ja, also diese zwei Hautkrebsfälle, genau, die nicht erkannt wurden. Okay. Genau.
Kann sich jetzt jeder überlegen, ob es noch mehr Fälle gibt oder nicht, aber das ist halt...
Schwierig. Ja, du hast eben schon kurz den Charakter des Täters beschrieben bzw. angedeutet. Er war ein Workaholic, hat also unfassbar viel gearbeitet, hat seinen Job sehr gerne gemacht. Wir haben gehört, dass er bis zu 50.000 Proben pro Jahr untersucht hat. Wir haben außerdem die Abkürzung H-Punkt gehört. Wer war denn dieser Pathologe H-Punkt? Erzähl mal.
Ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nur vor Gericht gesehen, ja, ein paar Mal und habe halt die Gutachten über ihn gehört, die dann halt auch Psychiater und dann dem Gericht versuchen zu erklären, warum ist der Mensch so, wie er ist, warum sitzt er da. Und demnach war er zumindest vermindert schuldfähig, weil Alkohol, Tabletten, Depressionen haben so ein bisschen seinen Lebensweg, zumindest in den vergangenen Jahren, also kurz vor den Vorfällen begleitet. Er hat das auch selbst erzählt oder erzählen lassen, ich weiß nicht mal genau, durch seinen Anwalt. Seinen Alkoholkonsum hat er bis 2012 bis zu 6 Flaschen Bier oder 2 Flaschen Wein pro Tag hochgeschraubt. Und da kann man schon von einem Abhängigkeitskonsum sprechen, hat der Gutachter damals oder die Gutachterin damals zusammengefasst. Und dann kommt so für mich in dem Prozess so ein bisschen dieser tragische Moment, weil hinter dem ganzen Abhängigkeitsverhältnis steckt, glaube ich, auch eine Liebesbeziehung, die außergewöhnlich eng mir erschien. Seine Frau wurde 2012 schwer krank. Und dann hat seine Frau ihn gebeten, das kam auch in diesem Gutachten raus, dass er bitte mit dem Alkohol aufhört. Und das hat er dann gemacht. Also hat für seine Frau den Alkoholkonsum aufgegeben.
Kurz mal zur Einordnung. Also der hat schon getrunken, aber das war bevor diese Diagnosen.
Weit vorher. Das war so der Anfang, würde ich sagen, ne? Seines Leidens. Dieser Alkoholkonsum und dann halt vor allem diese schwere Erkrankung seiner Frau, die hat ihn wirklich aufzuhören. Ja. Und dann hat er das gemacht, aber er hat's, wie hat die Psychologin gesagt, ich habe was rausgeschrieben, jedoch war es ihm vor dem Hintergrund seiner emotionalen Belastung nicht möglich, den Alkoholkonsum ersatzlos zu streichen. Das heißt, die Krankheit seiner Frau, mit der Angeklagte, das hat auch die Psychologin gesagt, fast symbiotisch zusammenlebte, zerfraß ihn offenbar. Und dann hat sie gesagt, mit der Einstellung des Alkoholkonsums ging eine Steigerung des Konsums von Sedativa und Hypnotika, also von sehr starken Medikamenten, nach oben bei ihm.
Das sind Medikamente. Weißt du, was das für Medikamente sind? Sind das Beruhigungsmittel?
Das hält dich ruhig. Ja.
Ja, okay. Also er konnte einfach nicht aufhören, Alkohol zu trinken und hat eben auch noch
Medikamente. Und hat dann angefangen mit Medikamenten. Da hat er natürlich als Arzt ganz passabler Zugang zu. Teilweise hat er sich die auch offenbar intravenös verabreicht und hat eine teils schwere Abhängigkeit, hat die Gutachterin gesagt, entwickelt. Und hat sich dann halt auch zwischen 2013 und 2015, hat er das natürlich für sich selbst auch diagnostiziert, in Entwöhnungsbehandlungen gegeben, die ihn allerdings da auch nicht rausretten. Mhm. Was andere Zeugen dann von dieser Zeit berichtet, war, dass er sich sehr, sehr verändert hat in dieser Zeit. Also haben sie eine Sekretärin aus seinem Institut ausgesagt.
Inwiefern?
Er hat eine Wesensveränderung bei ihrem Chef beobachtet. dass er nur noch kurz auf der Arbeit war, abwesend wirkte. Dazu sei er 2014 bei einem Kurzurlaub in Prag auch schwer gestürzt und hat sich da offenbar auch tatsächlich auch organischer Schaden des Gehirns zugezogen. Das hat die Gutachterin berichtet, O-Ton. Dabei hat er sich ein Schädel-Hirntrauma zugeführt und trug nachweisbar Störungen des Frontallappens davon.
Okay, krass.
Ja, dann konnte er auch nichts mehr bei sich behalten sozusagen. Sie führten aber auch zu deutlich kognitiven Einschränkungen, sagte die Gutachterin. Also eine organische psychische Störung ist das für die Psychologen. Also in diesem Vorderlappenbereich läuft für gewöhnlich dann halt auch die Steuerung so intellektueller Prozesse wie Sprachen, Denken, Konzentration, das Problem lösen, das Vorausplanen oder Korrekturen. All das läuft in diesem Frontallappen.
Und das ist eben dann auch wiederum natürlich schwierig für eine Diagnose zu stellen.
Ja, dazu kam dann noch die große Frage, also der war halt auch organisch gestört, psychisch gestört, dann die Sorge um seine Frau. Das führte dann letztendlich dann unterm Strich dann halt auch noch zu einer massiven Anpassungsstörung mit einer sehr verlängerten depressiven Phase, wie die Gutachterin gesagt hat. Also eine verminderte Schuldfähigkeit, Paragraph 21 ist das für die Freunde des Juristentums. Zum Tatzeitpunkt war klar, also der war vermindert schuldfähig.
Mhm.
Das ging sogar so weit, ich meine, der hat das für sich auch selbst festgestellt und hat dann 2018 für sich selbst einen Antrag auf Berufsunfähigkeit gestellt.
Also alles bevor eigentlich diese Fälle passiert sind.
2019 haben wir die Fälle datiert und 2018 kommt er und sagt,
ich bin
berufsunfähig. Wow. Ich kann es nicht mehr. Hat allerdings vor dem Gericht so das Ganze so dargestellt, dass er diese Berufsunfähigkeit beantragt hatte, um sich noch besser um seine Frau zu kümmern.
Ja, natürlich. Er wird sich wahrscheinlich nicht eingestehen, dass er überhaupt irgendein Problem, noch weitere Probleme hat. Ne? Man weiß es nicht.
Aber ja,
wahrscheinlich einfach, um den Schein zu wahren, ja, hat er es so gesagt.
Also er hat, vielleicht war es so, vielleicht hat er es auch wirklich so wahrgenommen, dass er keine Probleme, Suchtkranken haben oft keine Probleme mit irgendwelchen Süchten, wenn man mit denen redet. Aber er hat so begründet, dass er wegen seiner Frau das machen wollte und diese Berufsunfähigkeit, die wurde in der Tat dann zu 40% genehmigt.
Er war 40% berufsunfähig, und hat 60% aber noch normal arbeiten dürfen.
Ja.
Wie ist sowas möglich? Weißt du das?
Nein, ich bin kein Jurist, ich kenne auch die Berufsunfähigkeitsversicherung nicht, ich kann das wirklich nicht auseinanderklabüstern, auf jeden Fall scheint es so möglich zu sein. Er hat selbst noch vor Gericht gesagt, um nochmal zu betonen, dass es wirklich wegen seiner Frau war und nicht wegen seiner Depression und seiner Tablettenabhängigkeit. Er hat noch gesagt, er wollte zu keinem Zeitpunkt Menschen schaden. Für ihn stand stets im Vordergrund, Menschen zu helfen. Das hat er vor Gericht mehrfach auch betont.
Aber diese Diagnosen, die er da ja falsch gestellt hat, ich meine, also für viele Pathologen oder auch Rechtsmediziner, die es nachher untersucht haben, für die war es eigentlich klar, dass da Krebs vorhanden ist, bei den zwei Diagnosen, die er nicht erkannt hat.
Denen war nichts klar, also die verlassen sich da zunächst mal wirklich auf die Pathologen.
Ja, ich meine, nachdem die schon gestorben waren, dann hat man die ja nochmal untersucht und dann hat man direkt entdeckt, okay, hatten Krebs.
Das hat man dann entdeckt, die hatten Krebs und eigentlich fiel das, glaube ich, alles auch auf einer Chefärztin vom Winterberg Krankenhaus und einer Oberärztin der Uniklinik in Homburg. Die hatten unabhängig, glaube ich, jetzt von den Fällen, aber Proben von ihm gesehen und Strafanzeige gegen den Pathologen erstattet, weil die hatten tatsächlich zweifelhafte Diagnosen und haben ihre eigene Diagnose gemacht und haben dann halt auch ihre Fachkollegen schriftlich über die Abweichungen informiert und haben die Anzeige gestellt und so kamen die Ermittlungen in Gange.
Okay, diese zwei Ärztinnen haben ihn sozusagen überführt.
Ja. Ja, und die haben dann auch, müssen, glaube ich, ein bisschen länger kämpfen, bis sie gehört worden sind, aber dann wurden sie gehört und dann wurden die Ermittlungen eingeleitet und ja, dann kam es dann halt zu diesen drei Urteilen. Es gab dann halt, ich habe ja von Beginn an von vier Fällen sozusagen gesprochen, es gab dann tatsächlich noch einen vierten Fall.
Und welche Kernfrage stand da im Fokus?
Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, wenn so ein Pathologe nicht mehr funktioniert? So ein Mensch nicht mehr funktioniert, sich selbst nicht mehr vor sich selbst schützen kann. Also es war kein Vorsatz da. Ne?
Er hat Fehler gemacht.
Teilweise gravierende Fehler, teilweise Fehler, die man sich nicht erklären kann. Also die vielleicht schon so, ja, also für viele Pathologen dann halt unerklärlich sind. Aber das Gericht konnte ihm und wollte ihm, glaube ich, auch keinen Vorsatz nachweisen in dem Fall.
Schauen wir also auf diesen vierten Fall.
Und das hat sich so ein bisschen an der Frage hochgezogen, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass der, warum ist das niemand aufgefallen?
Ja.
Warum zieht man den nicht aus dem Verkehr? Zumal am Rande des Prozesses dann halt klar wurde, dass auch der damalige Ärztekammerpräsident offenbar vermutlich Informationen zu diesen schweren Erkrankungen des Pathologen hatte. Und die Staatsanwaltschaft hat ihm damals vorgeworfen oder hat angefangen zu ermitteln gegen ihn, weil er diese Informationen zu dieser schweren Erkrankung des Pathologen nicht an die Approbationsbehörde im Gesundheitsministerium weitergegeben hat.
Also die Approbationsbehörde ist dafür zuständig, den Pathologen aus dem Verkehr zu ziehen.
Also der Ärztekammerchef wusste das angeblich, dass dem nicht gut geht und hat es nicht der Approbationsbehörde weitergegeben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft gesagt, okay, wir starten Ermittlungen gegen den Ärztekammerchef wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung durch Unterlassen.
Ein harter Vorwurf. Was ist denn mit dem Ärztekammerchef passiert?
Nix. Also der Präsident, haben damals die Staatsanwaltschaft gesagt, sei zwischen 2013 und 2018 regelmäßig mit den Erkrankungen des Pathologen befasst gewesen und habe 2015 selbst festgestellt, dass der Mann berufsunfähig sei. Das Gericht lehnt es allerdings ab. Also die Staatsanwaltschaft stellt ihren Fall dann dem Gericht vor, um es jetzt mal ein bisschen locker zu formulieren. Und die sagt, wir verhandeln das oder wir verhandeln das nicht. Da ist uns genug Fleisch dran oder nicht. Und die haben halt gesagt, nee, das verhandeln wir auf keinen Fall, weil der Ärztekammerchef hat keine sogenannte Garantenstellung inne. Das ist auch so. Das heißt, er hat keine Verpflichtung in seinem Amt einzuschreiben oder der Approbationsbehörde Bescheid zu geben. Also er muss das nicht machen.
Er muss es nicht machen. Wenn er Kenntnisse hat, kann er sie auch für sich behalten.
Ja.
Okay, und dann
war das Thema erledigt.
Dann war das Thema erledigt. Ja, und
kam es nicht zu einem Prozess, kam es nicht zu einer Anklage und der Ärztekammerpräsident hat sich ja nicht falsch verhalten. Er hat das nicht machen müssen.
Kommen wir auf den Täter nochmal zurück. Was ist denn heute mit dem Pathologen H. Punkt? Sitzt der immer noch im Gefängnis?
Ja. Ich habe auch kurz gedacht, dass er schon wieder draußen ist, weil es gibt hier die Möglichkeit, eine Halbstrafe vielleicht. Habe aber noch mit seiner Anwältin telefoniert und die hat mir gesagt, nee.
Er sitzt also noch?
Er sitzt noch ein, ja.
Okay. Eine komplizierte Kriminalgeschichte, der Fall des Pathologen H.
Das ist halt so ein Fall, der halt auch, man ist so hilflos, ne? Also ich glaube, das berührt die Leute so, wenn man sowas liest, weil man ja so unendliches Vertrauen haben muss in solche Diagnosen und halt hilflos ausgeliefert ist in einer Abführung, dass er dann auch schon so ein bisschen mit Urängsten spielt. Ne?
Und es ist ja auch nicht bewusst, dass er irgendjemanden ausgewählt hat, also zumindest wissen wir es nicht, dass das jetzt sein Opfer ist, weil er der und der Person nicht die Diagnose stellt. Ne?
Also ich glaube auch nicht, dass die wissen, ich glaube einfach, da stehen Nummern drauf auf diesen Proben. Ich glaube nicht, dass da Namen drauf steht. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, 50.000 Proben, der bekommt die aus ganz Süddeutschland wahrscheinlich. So.
Wie ist es denn für dich, so einen Fall vor Gericht zu beobachten? Das geht einem schon nah.
Das geht einem schon sehr nah, vor allem wenn man dann halt mit den Angehörigen spricht, die ja Menschen verloren haben und jetzt halt kämpfen für ihr Recht. Und die verlieren, das eine war der Bruder, ich meine, da verlieren die nächsten Angehörigen durch so eine Fehldiagnose. Das ist ganz schwer zu verkraften und wenn man dann mit den Menschen spricht, belastet das natürlich dann einfach selbst, klar, ja. Es ist halt schon schwierig, ich kann dann halt auch schwer so irgendwie so Urteil über den Pathologen fällen, weil in so einem Prozess gibt es oft nur Opfer. Also es ist wirklich schwierig, der ist mit Sicherheit auch nicht mit Absicht in die Lage gekommen, hätte vielleicht das ein oder andere Mal sich helfen lassen können. Müssen. Das macht jeder mit sich selbst aus. Also das ist halt auch schwierig alles. Und was mich dann halt auch noch so ein bisschen in diesem Prozess so besonders war, dass der halt vor allem durch seine Liebe zu seiner Frau auch in diese Situation geraten ist. Also aus Sorge, dass seine Frau stirbt. Also sie war wirklich sehr schwer erkrankt.
Und dass er eigentlich für sie aufhören wollte zu trinken, aber es nicht geschafft
hat. Ja, er hat ja schon aufgehört zu trinken von heute auf morgen. Ich glaube, der gemeine Alkoholiker kriegt das nur schwerlich hin, so von heute auf morgen. Allerdings dann halt auch in die Tablettenabhängigkeit dann halt geschlittert.
Ne? Ja.
So stellt sich das dar. Also Also er hat auch vor Gericht, ich habe noch mit den Berichterstattern gesprochen, die vorher, die haben ihn natürlich auch beobachtet und er war halt auch offenbar immer noch unter Medikamenten gestellt, natürlich dann offiziell, also Beruhigung hin, er war halt kaum anwesend. Und das wurde aber im Laufe des Prozesses immer besser.
Ja, ein wirklich traumatisierender Fall, die falschen Diagnosen eines Pathologen, die für einige Menschen auch tödlich endeten. Vielen Dank, dass du da warst und uns diesen Fall geschildert hast, Michael. Und wir haben wieder ein Lesestück für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Das finden Sie wie immer unter saarbrücker-zeitung.de, in unserer SZ-News-App und natürlich finden Sie die Links in unseren Shownotes. Bei Fragen und Anregungen schicken Sie uns gerne eine E-Mail an tatortsaarland@sz-sb.de oder per Instagram und Facebook Direktnachricht. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie ebenfalls in den Shownotes. In 2 Wochen hören wir uns dann wieder zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Bis dann.
Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de.